herzlich willkommen zum Penta-Radio, die Dezemberausgabe. Das Thema der heutigen Sendung ist der 33. Chaos Communication Congress. Und warum wir heute darüber sprechen wollen und was wir da besprechen, erzählen wir euch gleich nach einer kurzen Musik. Hallo, willkommen zurück. Also, wie gerade gesagt, Thema 33. Chaos Communication Congress. Alex, warum haben wir denn heute dieses Thema?
Das habt ihr beschlossen.
Nein, das hast du dir gewünscht. Warum?
Ja, es gibt ganz viel, über was man reden kann. Erstmal ist der 33C3 einer der Events des Jahres, muss man einfach mal so sagen. Und gleichzeitig ist der 33C3 oder der Kongress, je nachdem, wie man es bezeichnen will, ein Ding, was in der Hacker-Szene mehr oder weniger auffällt, dass es da einige Entwicklungen gibt, die sich natürlich auch auf den Kongress abfärben und die auch in einer gewissen Art und Weise symptomatisch sind für die ganze Szene. Also man kann da viel dran sehen und diskutieren.
Meinst du, dass die Szene immer weiter wächst? Denn der Kongress war ja das letzte Mal vor Ort mit den Tagestickets dann ausverkauft und dieses Jahr war er ja erstmalig sogar schon im Vorverkauf ausverkauft.
Das ist eine gute Frage. Also ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, dass die Szene wächst. Die Szene wächst, aber nicht so sehr, wie der Kongress gewachsen ist. Das ist jetzt meine Beobachtung. Also viele Leute, die man auf dem Kongress sieht, sieht man eben nicht in den Hackerspaces, die sieht man nicht in den üblichen Foren und auch nicht auf GitHub und wie die ganzen Orte, wo sich Leute halt so darum treiben. Das ist halt auch ein Punkt, der mir so ein bisschen wichtig ist, da auch mal drüber zu reden.
Gut, vielleicht nochmal kurz zu diesem Ticket ausverkauft sein Problematik. Wir hatten ja dieses Jahr das erste Mal so ein neues System mit solchen Voucher-Codes. Kann man ja vielleicht mal kurz erklären. Also es war so, es gab zwei Tranchen von Tickets sozusagen. Einmal welche, die über einen Code vergeben wurden, den halt bestimmte Leute bekommen haben oder auch nicht.
Also genauer gesagt gab es halt diese Vouchers, die quasi den Vorverkauf reguliert haben.
Richtig, also da wurde eine bestimmte... Wie sieht denn so ein Voucher aus?
Also es war so ein Code, so ein kryptischer...
Also Zahlenbuchstaben.
Wie eine Art Gutscheincode, genau. In einem Webshop kann man sich das vorstellen.
Genau. Also keine irgendeine Karte, die dann rumgeschickt wurde, sondern...
Digital, per Mail oder so, genau. Und da war es halt so, dass es hier in Dresden zum Beispiel gab es über die Mailingliste hier vom C3D2.
Also ganz kurz, um das zu erklären, also diese Vouchers wurden ausgegeben in bestimmten Anzahlen und da hat man verschiedene Arten von Vouchers unterschieden. Es gab die Vouchers für die Engel, ganz kurz, Engel sind die Leute, die auf dem Kongress freiwillig mithelfen, damit die Veranstaltung so stattfinden kann, wie sie stattfinden kann. Und das sind meist so über 1000 Leute, die sich da freiwillig melden, also um die 10% der Gäste helfen dort auch freiwillig mit. Die dort letztes Jahr geengelt haben, so sagt man das dann, die haben einen Voucher-Code bekommen und konnten den einmalig einlösen. Genau. Und die ERFAS, kurz für Erfahrungsaustauschkreise, also die regionalen Niederlassungen des CCC in den unterschiedlichen Städten, die haben auch eine bestimmte Anzahl von Vouchers bekommen, ich nehme mal an, je nach Größe. Und da war eben die Besonderheit, dass die sich repliziert haben. Also hat zum Beispiel ein größerer Hackerspace, hat zum Beispiel 10 Stück bekommen. 10 Leute haben ihren Code eingelöst und sobald sie den Code eingelöst hatten, also sobald das Geld überwiesen wurde, hat dieser sich repliziert und sie konnten es wieder an 10 Leute weitergeben. Genau. Und so hat man eben so eine Kette geschaffen, wo man das weitergibt.
Genau, das heißt, also bei mir war das zum Beispiel so, ich habe halt hier über die Mailingliste hier vom C3D2 in Dresden wurde ich darauf aufmerksam, dass es halt so ein Wiki gibt, C3D2-Wiki, da hat man sich dann eingetragen, dann gab es jemanden, der hat die verteilt, dann habe ich das Ticket gekauft, überwiesen und habe dann quasi einen neuen Voucher-Code bekommen und konnte den dann halt weitergeben. So, das war der erste Teil des Vorverkaufes und dann gab es nochmal einen zweiten Teil, wo nochmal dann öffentlich richtig der Verkauf über eine Internetseite stattfand und da gab es meines Erachtens 3 Termine.
Genau.
Das an denen das
zu unterschiedlichen Tageszeiten,
genau. Wo man dann, was weiß ich, konnte man sich dann einen Kalender eintragen und dann konnte man halt da zu dieser Zeit auf die Seite gehen. Was ich da aber gehört habe von anderen Leuten, ist, dass das halt total überlastet war und da sich die Leute nicht wirklich, ja, also da wenig Leute was abbekommen haben von den, oder vergleichsweise wenig auf den großen Antrag gemessen.
Alex, du hast doch auch versucht, dir in dem Vorverkauf ein Ticket zu ersteigern, genau. Also nicht ersteigern, zu kaufen. Wie war denn das bei dir?
Also, schwierig. Also, ich habe das 3-mal probiert und es hat 3-mal nicht geklappt. Wobei ich davon ausgehe, dass das nicht unbedingt ein technisches Problem war, wie in den Jahren zuvor. Da sind halt auch mal irgendwelche Sachen kollabiert. Das hat diesmal sehr gut funktioniert, aber der Andrang war halt, ich bin... Wenige Sekunden bevor das losging, habe ich versucht draufzukommen und war dann meistens auch wenige Sekunden später, hatte ich dann auch sozusagen eine Wartenummer und dann kam daraus, dass ich schon Wartenummer 2000 irgendwas bin. Ja. Und das heißt, in dem Moment hat man noch nicht gesehen, dass man null Chancen hat, aber dann nach irgendwie 20 Minuten oder so wurde gesagt, dass jetzt der Verkauf beendet wurde. Also ich weiß auch von vielen Leuten, dass die sehr, sehr enttäuscht davon waren. Also so diese ganze Kartensituation ist halt schwierig, wobei das ist auch eines der Themen heute, wie man das mit den Vouchern bewerten muss oder sehen sollte. Insgesamt muss ich sagen, besser als die letzten Jahre, aber immer noch nicht ganz ideal. Ja.
Ich habe natürlich jetzt auch ein Ticket abbekommen, von daher ich kann natürlich schon das nachvollziehen, dass Leute da sehr traurig sind, wenn sie das nicht bekommen haben. Ich fand das so, wie es jetzt in Dresden gelaufen ist, hier beim C3D2 eigentlich recht gut. Also es gab auf jeden Fall Voucher-Codes. Also wenn man sich gemeldet hat, hat man auch einen bekommen. Das war jetzt nicht so, dass das quasi man da nicht rankam. Klar, aber ich bin natürlich jetzt auch hier tiefer drin. Sicherlich privilegierter als andere, die jetzt da nicht die Möglichkeit haben.
Also meinerseits kurzer Erfahrungsbericht aus Halle. Also wir sind kein offizieller ERFA. Also deswegen haben wir zum Beispiel gar kein offizielles Ticket-Kontingent bekommen. Und bei uns war halt jemand, der im Umfeld ist, der auch andere Hackerspaces kennt, der hat quasi von einem anderen ERFA für uns 2 Tickets bekommen, die sich immer wieder repliziert haben. Und wir waren so circa 15 Leute. Und da gab es auch einfach ein Dokument im Internet, wo man sich eingetragen hat, alle, die Interesse hatten. Und dann waren halt alle bemüht, wirklich schnell, wenn sie ihren Vouchercode bekommen haben, das Geld dann auch zu überweisen und den möglichst schnell weiterzugeben. Und wir haben auch fast alle Leute durchbekommen. Also bei uns lief das auch äußerst reibungslos. Und meiner Erfahrung nach auch nicht, dass man gesagt hat, nee, du gehörst jetzt hier nicht zu unserem Hackerspace, du kriegst gar kein Ticket, sondern dass man da wirklich sehr offen war. Und alle Leute, die irgendwie so in dem weiteren Umfeld sind, die man irgendwie schon mal gesehen hat oder man weiß, die machen cooles Zeug, die wurden halt auch immer mit meiner Erfahrung nach sehr offenen Armen in diese Listen aufgenommen und man hat das einfach untereinander geteilt. Das hat auch aus meiner Erfahrung sehr gut funktioniert.
Also ich hatte halt das Privileg, sowohl die Hallenser als auch den C3D2 zu kennen. Darüber habe ich dann ja auch meine Karte bekommen, aber zum Beispiel bei uns in der Provinz im Vogtland ist kein einziger Voucher angekommen. Und auch kein einziger hat es geschafft, über die offiziellen Verkaufssachen eine Karte zu bekommen. Und das zieht sich wirklich in einem Umkreis von, ich sag's mal, knapp 500.000 Menschen, die da wohnen, dass keiner, von dem wir wissen, eine Karte bekommen hatte.
Haben die sich denn vorher informiert? Also, oder haben die es irgendwie zum Beispiel komplett verpennt, diese Ankündigung, dass es dieses Voucher-System geben wird und dass es halt zum Beispiel an die ERFAs und die Engel geht, also wo man auch fragen kann nach einem Ticket?
Von bis. Also es gab natürlich einen Teil der Leute, die davon wussten, die auch versucht haben, da irgendwo was zu bekommen. Zum Teil Bayreuth, Nürnberg, so die Ecke, also eher in Richtung Süden von uns, als auch Richtung Leipzig, Chemnitz oder sowas. Ein Teil der Leute hat natürlich überhaupt nichts von den Vouchern gewusst, weil die halt einfach keinen ERFA-Kreis in der Nähe haben, weil die auch eher Einzelkämpfer sind auf ihren Dörfern oder kleinen Städten. Und da muss ich sagen, dort sehe ich für die Voucher noch so das größte Problem, dass halt wirklich die Provinz ein bisschen auf der Strecke bleibt. Auf der anderen Seite denke ich mal, ist das über persönliche Kontakte lösbar und die Erfahrungen, die wir dieses Jahr damit gemacht haben, denke ich mal, werden nächstes Jahr deutlich helfen. Und ich habe jetzt immer so ein bisschen negativ geklungen, was die Vouchers anging. Ich muss sagen, ich war am Anfang auch sehr skeptisch. Mittlerweile muss ich sagen, halte ich das für derzeit das einzig wirklich praktikable System. Vor allen Dingen, weil dann auch ein Großteil der Karten innerhalb der, ich nenne es mal, bekannten Szene verteilt wird. Aber das ist ein Topic, wo wir dann später nochmal drauf eingehen wollen.
Genau. Was auch ein Problem war, dass es ja Tickets gab, die auf eBay verkauft wurden. Oder beziehungsweise war das eben das Problem, was wirklich stark diskutiert wurde. Also es gab halt dieses Voucher-System, das wurde bekannt gegeben, wie das alles funktionieren soll. Und irgendwie wenige Stunden, nachdem der erste Voucher-Code rausgegeben wurde, erschien schon ein Voucher-Code, den man dann halt irgendwie für 555 Euro auf eBay kaufen konnte. Der war allerdings auch eine halbe Stunde später wieder verschwunden, weil die Auktion abgebrochen wurde.
Ja.
Aber das gab halt auch eine riesengroße Diskussion, wo sich auch die Organisatoren, die sich dieses System ausgedacht haben, eben gefragt haben, ob es jetzt die Sache wert war oder ob man da nicht doch die falschen Leute adressiert. Wie war denn das bei dir? Du hast gesagt, du hast dir das auf eBay mal angeschaut,
also mit den Tickets. Also vielleicht nochmal ein bisschen zurück, die Jahre zuvor. Also der Kongress, dass der ausverkauft ist, ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Oder auch das Camp. Also es gab Jahre, da war das, ja, da saßen wir mit 200 Leuten im Eidelstädter Bürgerhaus in Hamburg. Aber dass also dass Riesenkongresszentren gefüllt werden oder überfüllt werden, das ist halt erst so ein Phänomen der letzten, sagen wir, 3 bis 5 Jahre. Und auch, dass Karten, nennen wir es mal, auf dem Schwarzmarkt angeboten werden. eBay war ein Ding, auch Campkarten sind dort verkauft worden. Es gibt auch so Ticketbörsen, wo man irgendwie Konzertkarten und so handeln konnte. Dort wurde das auch angeboten und teilweise für Unsummen. Ich habe mir das dieses Jahr immer mal angeguckt, was da so auf eBay kam, auch in anderen Börsen. Aber eBay habe ich so 6, 7 Karten gefunden, die da eingestellt wurden. Die Auktionen wurden auch relativ schnell abgebrochen, wobei ich da jetzt auch nicht weiß, ob die per Sofortkaufen rausgegangen sind oder ob da irgendwer interveniert hat, dass die Karte da runtergenommen wurde. Kann ich jetzt so nicht sagen. Aber das Voucher-System ist halt, muss man sagen, trotzdem immer noch die beste Alternative, weil zum Beispiel gab es Leute, die halt mit irgendwelchen selbstgeschriebenen Sniper-Tools in den letzten Jahren den Direktverkauf über die Webseite dort halt gleich mal 100 Karten abgefangen haben, die dann halt irgendwie weiterverkauft fürs Doppelte und so. Es gab auch dieses Jahr Gerüchte von irgendjemandem, der sich da irgendwas 500 Karten gesichert hat und die dann irgendwo angeboten hat für auch Unsummen und das war wohl 500.000, was da rausgekommen wäre, rein theoretisch, von dem, was der da so sich gedacht hatte oder die Leute, weiß man ja nicht genau. Aber
also ich muss sagen, ich habe da allerdings vorher im FAQ bei dem Eventblog nachgelesen und da hieß es, dass man maximal 2 Tickets pro Person kaufen kann.
Ja,
also ich glaube, das hat sich nicht nur auf den Vorverkauf bezogen, sondern ja, auch auf die öffentlichen Verkäufe dann
übers Weiter. Also ich glaube auch, die haben sich da bei diesem Pre-Tick-System, was ja dieses Jahr eingesetzt wurde, wirklich mit, weiß ich nicht, irgendwie über JavaScript wurde irgendwas im Browser generiert und das war schon echt ganz schön advanced. Also es war auch so, dass du nicht einfach es war nicht einfach nur eine IP-Adresse oder irgendwas, was da genommen wurde, um das rauszufinden, sondern es war wirklich mit so Tokens, die irgendwie im Browser generiert waren. Deshalb haben halt viele Leute auch mehrere Tabs geöffnet gehabt und eins davon ging dann und die anderen haben sie dann immer wieder weggeklickt. Also das war schon recht schwierig, da automatisiert drauf zuzugreifen, aber sicherlich nicht unmöglich.
Ja, wobei auch die Frage ist, das ist halt auch aufgefallen, nicht nur dieses Jahr, es gab halt auch Betrug, dass Leute Karten angeboten hatten, die sie gar nicht hatten.
Genau, da zum Beispiel habe ich mich mit jemandem unterhalten beim Camp 2015, der meinte halt, der hat halt irgendwie gehört, das Camp ist ja so toll, wollte unbedingt zum Camp hin. Ja, also hier ne, im Ziegeleipark Mildenberg war das ja und war auch super toll natürlich. Und er hat dann wohl irgendwo im Internet auf irgendwelchen unseriösen Seiten da mehrere 100 €, also ich glaube so 500 € ausgegeben und hat das Ticket aber nie bekommen und war dann irgendwie da noch, also hat dann so noch woanders ein Ticket herbekommen und war dann da auf dem Camp und hat dann da noch mit seinem Anwalt telefoniert, um irgendwie das Geld wieder zu kriegen. Das ist natürlich nicht sehr toll.
Nein. Und
diese ganzen grauen Kalene, wo dann natürlich viel betrogen wird, weil klar, wenn ich auf irgendeiner Webseite bin, da steht, hier überweise mal das Geld da und dahin, hat man natürlich nicht viel Handhabe dann. Ne?
Ja, aber das Ganze, also unabhängig jetzt davon, ob der Kongress cool ist, ja, ist er, keine Frage, zeigt das in eine Tendenz, die ich persönlich als jemand, der da schon sehr, sehr lange dabei ist, eher, ja, so mit einem lachenden, weinenden Auge sieht. Also zum einen ist es natürlich schön, wenn neue Leute kommen, wenn sie sich dafür interessieren, vielleicht sich sogar einbringen. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Hackerszene zum einen von verschiedensten Seiten, ich will nicht sagen vereinnahmt wird, aber doch verstärktes Interesse gibt und Leute, die dort versuchen, Dinge rauszuziehen, sei es Geld, sei es Mitarbeiter, sei es Know-how, was auch immer. Und zum anderen ist es halt auch ein gewisser sozialer Schick, dort aufzulaufen. Also so gerade die Hipster-Szene in größeren Städten, da ist es schon auch ein bisschen ein Statussymbol, auf den Camp oder auf einen Kongress zu sein, weil das iPhone kann ich mir kaufen. Apple produziert so viele, wie sie wollen, aber oder wie viele Leute nachfragen. Aber Camp Kongresskarten bzw. Kongresskarten sind halt doch irgendwo limitiert und deswegen halt auch ein gewisses Statussymbol. Und das merkt man halt an mehreren Stellen, dass das da halt so durchkommt. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass viele Leute aus der Szene, die nun mal auch ein bisschen verpeilt ist, dann draußen bleibt, obwohl sie da gerne hinwollen.
Naja, ich denke, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, welche Leute man halt auf so einem Kongress oder halt auch außerhalb des Kongresses in der Szene trifft. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass mir das persönlich mit irgendwelchen Leuten, die das jetzt nur betreiben, weil es irgendwie gerade in ist oder cool ist, irgendwie nerdig zu sein, also die sogenannten Hipster oder eben die Kommerzialisierung, muss ich sagen, dass es mir persönlich weniger aufgefallen ist oder beziehungsweise gar nicht aufgefallen ist. Also ich habe mich auch mit vielen verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Themenbereichen bisher getroffen und habe da halt auf dem Kongress selber noch nichts feststellen können.
Also der Kongress selbst passt sehr stark darauf auf, dass der Kongress auch eine unkommerzielle Veranstaltung ist und bleibt. Ich weiß jetzt nicht, also der Kongress ist, die Karten sind, im ersten Moment erschrickt man, wenn man sagt, so eine Karte kostet 100 Euro. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Konferenzen ist das spottbillig. Ich weiß auch nicht, ob die Veranstalterfirma, die da dahinter steht, überhaupt Gewinn mit dem Kongress macht. Wenn, ist es eine, ich sag's mal, wahrscheinlich nicht mal eine schwarze Null, sondern wahrscheinlich eher eine hellgraue Null. Also das, da will sich keiner dran bereichern, anders als andere Konferenzen. Das ist, muss man da schon sagen. Aber die Hackerszene ist ja nicht nur der CCC und seine Veranstaltung, sondern das ist deutlich mehr. Also es gibt halt Hackerspaces und Makerspaces, die von Firmen betrieben werden oder die sich explizit als Coworking Space verstehen. Also sprich, Leute kommen dorthin, um Geld zu verdienen in diesem, nennen wir es mal, Nerd-Umfeld. Es gibt Firmen, die gezielt in Hackerspaces gehen, die fördern, um dort Leute abzuziehen bzw. als Recruiting-Plattform zu ziehen. Es gibt auch Firmen, die versuchen, auf die Art und Weise Know-how, Ideen und so weiter ranzukommen. Ich habe Freunde in Russland, dort ist der Staat ganz gewaltig dabei, in die Szene oder nicht in die Szene, also die Szene als Ganzes ein bisschen zu fördern. Also es gibt da schon verschiedenste Interessengruppen, die da versuchen, die Szene für sich zu vereinnahmen.
Obwohl ich da das eigentlich beim, jetzt speziell beim Kongress recht positiv eigentlich wahrnehme, dass man da schon so sagt, leave your damn business at home und keine Firmenlogos, nichts. Also das Einzige, wo ich mal Firmenlogos gesehen habe, war im NOC Infrastructure Review. Da gibt es ja immer so einen Talk, wo sie sagen, okay, wir haben hier von Juniper oder von Cisco oder so unsere Infrastruktur gesponsert bekommen. Klar, sonst könnte man da auch nicht 10, 100 Gigabit Ethernet oder sonst was fahren. Von daher ist das schon da, denke ich, berechtigt. Sonst, da gibt es andere Veranstaltungen, Chemnitzer Linux-Tage oder ich denke da so an Messen wie Cebit oder so, wo das ja extrem, also da geht es auch um IT, aber dort geht es immer vorrangig auch um die Firmen und um Geld und um natürlich Recruiting und Business. Das ist beim Kongress eigentlich wirklich gar nicht der Fall. Also dort ist es gab mal so ein, das finde ich in dem Zusammenhang recht interessant, es gab mal so eine Schauspieler-Aktion, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, bei einem Kongress, wo Schauspieler rumgegangen sind und
das versucht haben. Das war noch in Berlin.
Nee, das war in Hamburg.
Das war schon in Hamburg?
Genau, das war, fand ich richtig gut. Da sind quasi, also verkleidet als Recruiting-Leute.
Also Social Hacking.
Die sind rumgegangen mit Visitenkarten von so einer ausgedachten Firma, irgendwie Security LLC oder irgendwie sowas, und haben halt gesagt, ja, hier, bist doch hier Hacker, interessierst dich doch für Sicherheit und möchtest nicht für uns arbeiten. Und wir sagen dir aber erst, um was es geht, wenn du ein NDA unterschreibst. Und die meisten haben halt gesagt, nee, hier, nee, will ich nicht, geh weg und so, ich bin schon versorgt, dankeschön. Und es gab dann irgendwie ein oder zwei Leute, die, oder zwei.
Also soweit ich gehört habe, ich muss sagen, ich kenne das jetzt nur aus Gerüchten, ja, du hast da wahrscheinlich bessere, ja, Quellen, aber soweit ich gehört habe, gab es zwei Leute, die sich mit denen unterhalten, genau, haben. Und der eine hatte sich, glaube ich, vorher verwandt. Also ich, oder also sollten halt irgendwelche Informationen in dem Gespräch
aufzeichnen.
Quasi, genau, und er hatte sich vorher irgendwie verwandt, irgendein Mikro dabei oder irgendwas, weil er das halt aufzeichnen wollte und leaken wollte danach, was passiert ist. Und soweit ich gehört habe, die zweite Person, die wollte wirklich auf dieses Angebot eingehen und ich glaube, den hat man dann wirklich auch zur Seite genommen und gesagt, dass sein Mindset halt irgendwie nicht so passend ist und er das hier besser verlässt und nicht mehr wiederkommt.
Non-Disclosure Agreement vor seinen Augen zerrissen und gesagt, denk nochmal drüber nach, für wen du arbeiten willst. Also war schon eine gute Aktion und ich denke...
Nochmal wirklich für die Leute, die sich nicht vorstellen können, wie groß der Kongress ist. Wir reden hier von ein paar tausend, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 Leuten. Und einer hat mitgemacht. Das muss man sich wirklich auch mal, also das ist das Mindset, was dort herrscht.
Es ging, genau, es ging auch so weit, dass dieser eine, der das leaken wollte, den mussten sie dann richtig noch irgendwie dem gut zureden, weil der wollte das dann wirklich halt leaken und dann wäre ja aber diese Schauspiel-Performance aufgeflogen. Das heißt, das war dann ein bisschen schwierig, dem zu erklären, du, das ist ja eigentlich nur ist quasi Teil einer künstlerischen Aktion. Und
das zeigt halt auch, also weil du gesagt hast hier, dass man im Netzwerkbereich, Equipmentbereich dann so einen Namen nennt, das ist auch schon nach hinten losgegangen. Das muss nicht unbedingt positive Werbung für Firmen sein. Wenn dir dein Equipment, was du dort sponserst, bei so einem Kongress abraucht,
das raucht ja immer.
Also und wenn das Ganze, also wenn das Equipment einfach zeigt, dass es nicht taugt für so einen Kongress, dann wird das auch gesagt. Das heißt, das kann nach hinten losgehen. Umgekehrt kann das auch bedeuten, wenn zum Beispiel eine Firma heimlich auf den Kongress geht und dort versucht, Leute abzuwerben,
dass
für die wirklich richtig negative Werbung wird. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, auch gut, genau das zu transportieren als CCC, dass wenn ihr mit uns spielt, habt ihr mit Ehrlichkeit zu rechnen.
Ja.
Und das unterscheidet den CCC oder die Veranstaltungen des CCC, wie soll man sagen, sehr angenehm von vielen, vielen anderen.
Was ich da noch sagen würde, wäre so gerade der Kongress im Vergleich zu den Hacker-Konferenzen in den USA. Da war es zum Beispiel gängig, dass weiß gar nicht,
also ich war
General Alexander, Alexander, der damals Direktor der NSA, glaube ich, hat da gesprochen.
Keynote sogar.
Hat richtig die Keynote und hat richtig sozusagen gesagt, arbeitet für uns. Was sie dann irgendwann mal so ein bisschen drüber nachgedacht haben nach diesen Snowden-Enthüllungen. Aber in den USA war das so, dass das klar war, dass Ermittlungsbehörden dort ganz massiv öffentlich sich auch gezeigt haben, was in Deutschland zum Glück nicht so der Fall ist.
Also ich glaube, bei den amerikanischen Konferenzen, die kann man jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Nein. Da gibt es ja auch unterschiedliche.
Ja,
was gibt es für welche und wie unterscheiden die sich?
Es gibt zahlreiche, also wirklich richtig viele.
Nennen wir jetzt mal die größten.
Die größten sind immer so die Frage, was sind die größten? Also es gibt halt wirklich rein kommerzielle Veranstaltungen, die dann auch von Firmen gemacht werden. Da sind auch ein paar tausend Leute oder zehntausende Leute da. Das sind dann zum Teil aber eher das wie eine, ich nenne es mal Messe, als dass man wirklich sagt Hacker-Konferenz. Es gibt dann zum Beispiel sowas wie die DEFCON. Das ist eine relativ große Veranstaltung. Die ist aus meiner Sicht deutlich auf der Seite des Bösen. Also das sind zwar auch, ich nenne es mal gute Hacker dort, aber im Großen und Ganzen ist dort überhaupt kein Problem Recruiting. Da sind diverse Triple-Letter-Agencies, die da ihre Infostände haben. Es ist überhaupt kein Problem, dass da das Militär steht und so weiter. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite so Gruppen wie die Leute, die um das Magazin 2600, das ist ein New Yorker Hacker-Magazin der ersten Stunde, organisiert sind. Die sind auch für amerikanische Verhältnisse absolut unkommerziell. Dort habe ich natürlich trotzdem mehr Werbung, mehr Kommerz als hier. Es ist aber auch ein kulturelles Ding. Man muss dazu auch sagen, die Konferenzen sind ein bisschen ein Bild der dortigen Kultur. Also in den USA ist es nicht unüblich, dass Hacker, auch wirkliche Hardcore-Hacker mit eigentlich im korrekten Mindset mal 5 Jahre fürs Militär gearbeitet haben. Auch zum Beispiel ein sehr bekannter weiß-bunthaariger älterer Herr, der Leuten das Löten beibringt und auch in Deutschland sehr bekannt ist, hat früher für das US-Militär gearbeitet. Er hat dann irgendwann gesagt, das bin ich nicht und ist dort raus. Aber es ist in den USA sehr üblich, dass im universitären Bereich, im Forschungsbereich sehr, sehr viele Gelder vom Militär kommen und es ist auch in dem ganzen Bereich Hacking sehr weit verbreitet, mal irgendwann für den Staat gearbeitet zu haben. Das haben wir zum Glück hier nicht so, nicht in der Form. Und ich glaube, da würden auch viele Leute wirklich moralische Probleme haben, selbst wenn sie für den Staat an guten TM-Projekten arbeiten. Also nicht unbedingt jetzt wirklich Bundestrojaner. Also ich glaube, wenn man zu irgendjemandem auf den Kongress geht und sagt, ich will, dass du mit hier am Bundestrojaner baust, dann müssen die Leute als Antwort wahrscheinlich wirklich, also die haben wahrscheinlich 100% positive Antworten, aber von den Leuten sind dann auch 100% verwanzt beim eigentlichen
Gespräch. Ja, und ich meine, man muss natürlich dann in Deutschland auch noch sehen, die Entgeltgruppen im öffentlichen Dienst für sowas sind natürlich, vielleicht jetzt im Osten noch so ein Entwicklergehalt, was man hier in der freien Wirtschaft sicherlich auch so bekommt, aber gerade wenn man sich jetzt so irgendwelche anderen Firmen anschaut, wo man arbeiten könnte in dem Bereich, ist man da mit um einiges mehr Geld dabei.
Ja.
Von daher ist das natürlich auch noch so, das kommt noch dazu, dass man natürlich jetzt, wenn man einen guten Job hat, da auch geltlich nicht motiviert wird.
Ne? Und auch die ganze organisatorische Sache. Also wenn ich hier, ich sag's mal, zum BKA gehe und werde dort Programmierer, um am Bundestrojaner mitzuschrauben, dann habe ich halt Juristen und Diplomverwaltungswirte als Chefs. Ich bin in einem ganz merkwürdigen Behördenmonstrum drin, bin da in der Hierarchie drin, die dem Mindset von den Leuten, die sowas können, überhaupt nicht entsprechen. Das merkt man dann halt auch, was dabei rauskommt. Also was ich bisher von dem von den neuen Bundestrojanern, nicht den sie vorher bei Gamma gekauft hatten, so mitbekommen habe, ist das ja eher niedlich, nennen wir es mal so.
Ja, wahrscheinlich werden die das auch immer einkaufen bei den üblichen Verdächtigen, immer also noch eine Backup-Lösung haben.
Wahrscheinlich, also weil das, was da rausgekommen ist, was mir bisher untergekommen ist, ist absolut putzig. Also ich weiß nicht, was die sich da denken. Und das ist halt in den USA auch anders. Also da ist halt sehr viel, dass das Militär oder Geheimdienste auch die Leute nicht direkt anstellen, sondern über Firmen, wo die dann halt aus diesen
Contractors
da rausgenommen sind. Also die machen das da auch cleverer, muss man sagen. Aber das ist wirklich ein kulturelles Ding, was die aber auch schon seit Jahrzehnten so machen.
Ich glaube, ein besonderes kulturelles Ding in Deutschland ist auch, dass man irgendwie sagt, dass die Szene sich in den letzten Jahren geöffnet hat. Also vielleicht könnt ihr dazu was sagen und insbesondere, also vielleicht Alex mal kurz irgendwie erklären, wie das funktioniert hat und du dann vielleicht mal zu dem Projekt Chaos Paten.
Ja, gerne.
Ja, also die Szene, also kann jetzt da sowohl von dem tiefen, finsteren Untergrund reden, als auch das, was der CCC immer gemacht hat. Es gab da natürlich immer Schnittmengen. Aber der CCC selber hat natürlich immer die Öffentlichkeit gesucht, hat sich auch immer als offene Veranstaltung gesehen. Und auch wenn es immer irgendwelche Netzwerke gab, wo man von außen eigentlich nie so richtig reinkam. Das war aber dann eher so persönlicher Freundeskreis, irgendwelche Interessensgruppen. Die gibt es nach wie vor, klar. Aber insgesamt ist der CCC oder die Hackerszene froh über jeden, der reinkommt. In den 80ern oder ich bin jetzt in der Zeit in den späten 80ern, genau genommen seit 89, so dabei und da war halt auch die Zahl der Leute, die einen Computer hatten, die überhaupt das Potenzial erkannt haben, deutlich kleiner. Also ich kann mich wirklich an Kongresse mit 200 Leuten erinnern. Und wo dann das Hacksender ein größerer Klassenraum war mit Biertischen drin und da war noch Platz dran. Also das war dann später also mit tausenden Leuten überhaupt nicht mehr vorstellbar. Also es hat wirklich in so einem Stadtteilzentrum in Hamburg-Eidelstadt stattgefunden und ja, alles viel, viel kleiner. Und man kannte sich persönlich und das war auch das von den, sagen wir mal, 200 Leuten, die da waren, keine Ahnung wie viel, ich sage jetzt mal ein Drittel oder so, dann auch noch aus anderen Ländern da war. Und das war im Prinzip so die Szene, die sich getroffen hat. Und das war schon sehr, sehr klein und die war auch ziemlich verschworen. Und so Ende der 90er mit dem ganzen Dotcom-Boom ist das natürlich auch größer geworden. Und auch die Locations sind immer größer geworden. Die Camps sind immer größer geworden. Und da musste man sich auch irgendwann Gedanken machen, wie man das Ganze organisiert. Also das hat das dann nicht mehr der CCC e.V. gemacht, da hat das dann diese komische Event GmbH oder wie das heißt gemacht.
Der Veranstaltung.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Ja. Also das Ganze ist auch professionalisiert worden, musste auch, weil wenn ich ein paar tausend Leute in einem Gebäude habe, da kommen so viele Probleme im Detail, das muss ich erstmal in den Griff kriegen. Das kann ich auch nicht mehr einfach im Chaos, in Selbstverwaltung machen. Das ist, das wäre schlicht und ergreifend gefährlich.
Ja, genau.
Und da hat dann der CCC halt verschiedene Sachen gemacht, wie die Chaospaten. Da hast du ja was mitgemacht.
Genau, also seit dem 30. Chaos Communication Kongress, 30C3, also sozusagen jetzt 33C3 quasi im vierten Jahr. Also dieses Jahr wird es das vierte Mal sein. Gibt es so eine, das ist richtig. Also, das haben wir noch gar nicht eigentlich gesagt, was Assemblies sind, aber es gibt...
Wir kommen noch zum Aufbau des Kongresses.
Es gibt da, sage ich jetzt erstmal so, erklären wir später weiter, eine Assembly, wo, also es gibt einen festen Ort in Hamburg im Kongresszentrum, wo man hingehen kann.
Wer kann da hingehen?
Alle Leute...
Oder an wen richtet sich das?
Genau, es richtet sich an Leute, die das erste Mal auf dem Kongress sind. Und das läuft meist so, dass im Event-Blog oder also in dem Blog, wo immer die Veranstaltungen vom CCC angekündigt werden, gibt es immer einen Aufruf einige Monate davor. Wer gerne Lust hat, schreibt an eine Mailingliste. Es gibt so eine chaospartin@lists.ccc.de, ist so eine Adresse, wo man hinschreiben kann. Und da kommen dann unglaublich viele Mails rein von Leuten, die sich interessieren. Dann gibt es ein kleines Orga-Team, was dann sozusagen diese E-Mails sofort beantwortet und sagt, ja, wir suchen jemanden für dich, der dich dann betreut. Und dann gibt es quasi so ein Matching. Also es gibt Chaos-Paten und Chaos-Paten-Kinder sozusagen. Und die werden dann quasi nach Interessen zusammengebracht.
Aber
und
die Kinder können dann auch schon mal 40 sein.
Genau, also Kinder ist natürlich so ein weiter Begriff. Ne? Also das sind natürlich meist keine Kinder, sondern volljährige Erwachsene aus allen möglichen Dunstkreisen, die man sich so vorstellen kann. Und dann wird natürlich versucht, so ein bisschen zu gucken. Also wenn der eine gerne podcastet, dann wird er natürlich mit jemandem zusammengebracht, der das vielleicht auch gerne macht oder so. Also, da finden sich meist aber dann so viele Schnittmengen. Die meisten sind, und das ist so das Schöne eigentlich auch an den Leuten, die ich getroffen habe da bis jetzt, die Leute sind eigentlich an allen Sachen interessiert. Also es gibt da jetzt keinen, der sagt, das interessiert mich gar nicht oder so. Also man findet eigentlich immer irgendein Thema und alle finden es irgendwie toll und sind motiviert. Genau, und dann, ich werde jetzt auch noch, ich habe jetzt vier Leute zugewiesen bekommen. Und da geht es halt auch darum, so vor dem Kongress so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, was weiß ich. Macht immer nochmal Backups von allem vorher, ne? Und benutzt vielleicht ein VPN oder das Netzwerk vielleicht gar nicht. Benutzt im Zweifelsfall halt nur LTE oder nimmt euch irgendein Handy mit, wo nichts drauf ist. Also einfach, um so ein bisschen die Leute vorzubereiten, weil es gab da echt schon Leute, die sind irgendwie mit dem einzigen Rechner, den sie haben, mit ihrer Diplomarbeit, die nirgendwo gesichert war, auf den Kongress gegangen und haben sich dann gewundert, dass die irgendwie, weiß ich nicht, also das sollte man natürlich nicht machen. Ja? Also das ist ein Hacker-Kongress und da passieren natürlich auch entsprechende Dinge. Und einfach so ein bisschen wichtig für Leute, die das erste Mal da sind, ist natürlich auch immer einen Ansprechpartner zu haben. Einfach zu wissen, okay, ich reise da an, ich gehe zu diesem festen Punkt und da ist jemand, der dann irgendwie weiß, wo es lang geht. Das ist eigentlich so das Ziel und das wird eigentlich auch mal sehr gut
aufgenommen. Zeigt man den Leuten dann, ja, dort sind die Amateurfunkleute oder dort ist, was weiß ich, die löten?
Ja, also das kommt.
Oder geht es auch eher so rum, dass man ein bisschen kulturell zu erklären oder?
Ja, also die meisten Leute kennen das eigentlich schon sehr gut. Also ich meine, wir haben ja dieses Jahr auch, wir haben ja gerade schon beschrieben mit diesem Ticket kaufen, also es verirrt sich eigentlich keiner da so zufällig dahin. Gerade auch die Leute, die dann an dieser Chaos-Paten-Assembly ankommen. Und Meist haben die Leute, das hatte ich ganz oft, dass die gesagt haben, ja, wir haben die letzten 5 Jahre irgendwie den Kongress im Stream gesehen und die Mitschnitte gesehen. Das heißt, die wissen teilweise besser, was da für Vorträge waren, weil wenn man nämlich auf dem Kongress ist, dann guckt man sich wenig Vorträge an. Und die Leute, die zu Hause sind, haben natürlich alle Vorträge gesehen, weil der Kongress eigentlich nicht nur aus Vorträgen besteht. Aber das ist das, was in der Außenwahrnehmung halt sehr stark ist, die Vorträge. Genau, und wenn man auf dem Kongress ist, dann hat man meist gar keine Zeit da, sich die Vorträge alle anzugucken. Genau, und meist sind die Leute schon sehr gut vorbereitet, hören sehr viele Podcasts. Also viele kommen halt über die Podcasts aus der Metaebene dahin und wissen eigentlich schon sehr genau, was da Phase ist und sagen dann halt, ja, die Vorträge kennen wir alle schon, aber wir wollen halt gerne mal auf einer Toilettenparty mit dabei sein oder irgendwie so Sachen, die man halt nur sieht, wenn man da vor Ort ist. Genau. Genau, und dann, ja klar, also wir zeigen dann schon so einmal das gesamte Kongresszentrum, zeigen so, wo die wichtigsten Assemblies sind, da, wo das Hack Center ist, wo halt irgendwie die, weiß nicht, da gibt's ja die abgefahrensten Sachen, irgendwie die Coffee-Nerds und weiß ich nicht alles. Also es wird dann alles mal so gezeigt und dann verläuft sich das aber sehr schnell. Also ich hatte das sehr oft, dass die Leute dann am ersten Tag hat man so alles gezeigt, ist zusammen zu Vorträgen gegangen und irgendwann waren die dann weg und waren da voll eingebunden schon. Also das ist meist dann nur der erste Tag.
Kurz, also ein Hinweis, eine Frage. Also Hinweis für die Leute, die keine Karte bekommen haben und es nicht wissen. Viele Hackerspaces, teilweise auch irgendwelche Institute an Unis oder manchmal auch Firmen, veranstalten was. Das nennt sich Congress Everywhere. Der Kongress wird komplett gestreamt. Das heißt, man kann das sich zu Hause angucken. Man kann aber auch in die entsprechenden Locations gehen, wo man sich das sozusagen als kleinen Kongress mit Gleichgesinnten angucken kann. Und für die, die keine Karte haben, kann das mitunter schon mal eine ganz angenehme oder nette Erfahrung sein. Manche Leute, darf man auch nicht vergessen, die haben einfach Angst vor großen Menschengruppen. Da ist das dann auch eher angenehm für die, wenn die sich sowas angucken. Und dann noch eine, oder hast du das noch eine
andere? Also wenn es das noch nicht bei euch in der Nähe gibt, also ihr müsst nicht darauf warten, dass das irgendjemand irgendwo veranstaltet. Ihr könnt das natürlich auch selber veranstalten, wenn es bei euch in der Wohnung ist oder irgendein Treffpunkt, den ihr immer habt. Irgendwie den Stream an, Internet ist da, irgendwie Getränke sind da und dann kann man das einfach mit Freunden zusammenschauen.
Vier Säle, ne? Oder
genau, vier Streams und ihr müsst da niemanden fragen, ihr könnt es einfach machen. Kostet nichts, der Aufwand hält sich auch in Grenzen.
Ist HD.
Ist HD, genau.
Und sogar die Musik aus der Lounge wird gestreamt.
Genau.
Also da findet man schon sehr viel. Danach natürlich gibt es eine tolle Webseite, media.ccc.de, wo man sich danach dann alle Aufnahmen angucken kann, auch aus den letzten Jahren.
Und noch besser ladet es durch BitTorrent runter.
BitTorrent gibt es alles.
Genau. Ihr könnt auch das Congress Everywhere, wenn ihr das veranstalten wollt, auf der Webseite vom CCC irgendwo verlinken, dass Leute euch auch finden. Aber ihr könnt das auch nur im Freundeskreis, in der Schulklasse oder wo auch immer machen. Als Hinweis. Ich habe aber noch eine Frage zu den Chaospaten.
Ja.
Die Veranstaltungen, insbesondere vom CCC, haben ja eine gewisse, ja, wie soll man sagen, ein gewisses Flair, eine gewisse Kultur, die man sonst so in keinen anderen Sachen findet. Also ich kann dort meinen Laptop wirklich irgendwo liegen lassen und nach 3 Stunden wiederkommen und der liegt noch an derselben Stelle. Da wird niemand blöd angemacht, da macht keiner irgendwie dumme Sprüche. Also eine Schlägerei habe ich noch nie gesehen, in 25 Jahren nicht.
Was hast du nicht?
Eine Schlägerei oder Ähnliches nicht.
Nee, das ist total absurd,
wenn dort mehr als 10.000 Leute rumhängen. Ich habe auch noch nie jemanden richtig betrunken gesehen.
Nee, so. Ich habe auch noch nicht erlebt, dass sich Leute lautstark streiten. Also vielleicht fachsimpeln, emotional versunken fachsimpeln und sich dann irgendwie uneinig sind, aber so richtig streiten irgendwie habe ich auch noch nie erlebt.
Also Aggression im Allgemeinen und Speziellen fällt mir jetzt nicht wirklich auf. Klar gibt es immer wieder Disput, gibt es immer wieder auch Streit im Sinne von, ich sehe das aber so. Aber im Großen und Ganzen ist das eine sehr, sehr, sehr friedliche Veranstaltung.
Also es gibt ja auch dort so ein offizielles Motto, also es gibt ja immer dieses Be nice to each other, also seid nice, nett zueinander.
Oder be excellent
und
to each other.
Genau, bei der Kongress steigert das eben nochmal ein Stück, indem sie halt sagen, be excellent to each other, also wirklich seid großartig zueinander und man kann das auch wunderschön verfolgen. Auf den Kongressen gibt es dann auch unter diesem Hashtag wahrscheinlich auch immer schöne Stories, was halt Leuten passiert ist, wo Leute wirklich großartig waren. Also zum Beispiel jemand ist eingeschlafen irgendwo in der Ecke und ist halt aufgewacht und jemand hat ihn zugedeckt, damit er nicht friert oder so. Und da gibt es halt echt
oder
zahlreiche Beispiele.
Oder das Notebook
Beispiele.
An Strom,
oder das Ladekabel eingesteckt.
Genau, sowas passiert immer wieder. Aber das ist natürlich ein kulturelles Ding, was in, ich sag's mal, in der Welt da draußen ja eher eine Ausnahme ist. Wird sowas versucht, auch den Leuten zu vermitteln oder haben die das schon intus?
Nee, also klar, also wir haben natürlich dann so, es gibt dann so kleine Handzettel, wo dann auch draufsteht irgendwie be excellent to each other zum Beispiel oder dann you haven't been to the Congress if you not und dann steht irgendwie, was weiß ich, lose a smartphone and find another, was ist im Bällebad oder so. Also da wird schon, oder halt irgendwie, dann wird auf Chunk, das ist so ein spezieller Cocktail, wird auch hingewiesen.
Mit Mate natürlich.
Genau, aber nee, du kannst ja noch wählen, ob du mit Clubmate oder mit Flora Power.
Ja,
okay. Nee, aber ja, das wird natürlich schon versucht, den Leuten mitzugeben. Aber was ich da gemerkt habe, ist, dass die meisten Leute sogar sagen, boah, das ist halt echt toll, dass das hier so, also gerade auch zum Beispiel Frauen sagen das, dass das angenehm ist, jetzt nicht irgendwie so lautstark irgendwie angegangen zu werden oder von irgendwie, weiß ich nicht, die Leute sind sehr rücksichtsvoll oder sind dann eher, weichen eher zurück, als dass sie irgendwie jemanden anrempeln würden oder sowas zum Beispiel. Das ist mir da schon das untergekommen, dass Leute sagen, das ist ja echt angenehm bei euch. Also es wird eher wertgeschätzt, diese Kultur, als dass jetzt Leute reinkommen würden, die das jetzt bewusst zerstören. Das würde ich auf keinen Fall so sagen. Also es wird schon gesagt, es läuft hier so und so und es wird keiner diskriminiert, und aber es gibt da eigentlich nie ein Problem. Also die Leute finden das eher gut, dass es halt, oder sind erstaunt, dass halt irgendwie Alter keine Rolle spielt oder Geschlecht keine Rolle spielt.
Ich glaube, man merkt das auch einfach. Also sicherlich ist das ganz wichtig, dass man das eben den Patenkindern eben mitteilt, aber ich glaube, also ich muss sagen, ich war beim ersten Mal dort und hatte keinen Chaos-Paten, weil ich halt Bekannte hatte, die schon mal mit da waren.
Ja gut, dann waren das deine Chaos-Paten.
Naja, also, aber ich hatte wirklich überlegt, das auch in Anspruch, so professionellen Anführungszeichen, in Anspruch zu nehmen. Und ich muss sagen, ich habe es aber auch sehr schnell gemerkt, als ich das erste Mal da war, dass hier irgendwas anders ist und dass die halt alle so super lieb und freundlich sind. Also, und man möchte sich dann auch anpassen. Also man möchte dann halt auch lieber und netter und freundlicher sein.
Also was mir mal aufgefallen ist, da reden wir jetzt wirklich von Anfang, Mitte der 1990er. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung. Nennen wir es mal abnormes Verhalten, und zwar jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach das, was im Mainstream absolut unüblich ist. Es war früher sehr weit verbreitet, dass Männer im Rock kamen. Mhm. Warum auch immer. Das hat aber, ich muss sagen, mir ist das erste Mal bewusst geworden, als ich glaube, das war in der CT, also der Computerzeitung, gelesen habe, dass die das positiv erwähnt haben. Aber ich muss sagen, ich als Teilnehmer und auch alle Freunde von mir, die dort waren, die haben das überhaupt nicht, wie soll man sagen, als irgendwie in irgendeiner Form merkwürdig empfunden, sondern...
Das ist halt das Witzige.
Der hatte halt einen Rock.
Genau, das ist aber eigentlich auch scheißegal. Also man kann, es gibt auch Leute auf dem Kongress, die kommen da mit Bademantel irgendwie, weil da das Hotel halt in der Nähe ist, dieses... Red is in Blue. Oder es gibt Leute, die kommen in so einen Boxanzug oder so. Das ist scheißegal. Da wundert sich auch keiner, weil das halt eh...
Ja oder halt Furries, so. Also Leute, die so Anzüge tragen, wie so ein rosa Häschenanzug oder irgendwas.
Ja, also man kann... Also es ist,
man sieht da echt sehr viele interessante Leute.
Es gibt nichts, was man auf dem Kongress nicht machen kann, außer jetzt vielleicht irgendwie rechte Parolen zu schreien oder so.
Und aber, selbst da wirst du nicht verkloppt, sondern...
Genau, da wird dann erstmal versucht, irgendwie das zu erörtern und warum. Also es ist eine unglaublich tolerante Atmosphäre, wo eigentlich, also zum Beispiel, was bei den Chaos-Partinnen auch sehr spannend ist, ist, dass immer auch Autisten zum Beispiel da sind. Und die haben halt auch gesagt, das ist halt sehr gut und irgendwie, also sie fühlen sich da sehr aufgenommen, weil halt das einfach auch überhaupt gar kein Problem ist. Also die Leute sind ruhig. reden nicht durcheinander, ja, sitzen da, machen ihr Zeug und ja, das ist, da kann man sich halt super daneben setzen und auch einfach dann vielleicht fragen, ja, was machst du denn da oder so, dann wird einem das erklärt, aber wenn man das nicht erklärt haben will, dann drängt sich auch keiner auf, also es ist halt eine sehr gute Atmosphäre, wo, denke ich, aufeinander Rücksicht genommen
wird. Das ist aber auch schon früher immer auch so wirklich gewesen, diese Atmosphäre ist nötig, damit Leute kreativ sein können, damit die dort Sachen machen können, die sie woanders nicht machen können. Das ist zum einen, zumindest früher in den 90ern war das nötig, einfach weil da war man noch kurz vorm Terrorist, wenn man sowas gemacht hat, aber es ist auch zum Teil sind dann auch einfach so nette kleine Pranks am Rande, wo Leute einfach, ohne dass das irgendwie zum Programm gehört, irgendwelche lustigen Dinge machen, wie auf dem Camp da in eine Steckdosenleiste in eine Pfütze gelegt und dann Trockeneis daneben, wo das dann geraucht und geplubbert hat und alle so, haha, guck mal, Kurzschluss und so.
Ja, oder Leute teilweise stehen geblieben sind, das technisch nachvollziehen wollten, wie das geht. Und dann irgendwie dem Kabel hinterhergelaufen sind, um festzustellen, dass das jetzt gerade ein Trick war. Weil natürlich das Erste auf so einem Hacker-Event ist natürlich, wie funktioniert das technisch? Dass da jetzt die Sicherung nicht kommt.
Mhm. So, das sind halt so Sachen. Diese Art wird, also solche Sachen werden halt auch von der Atmosphäre und von dem Umgang miteinander erst möglich gemacht. Und das ist halt auch was, um mal noch ein bisschen den Bogen so zu dem Eingangsthema, was ich hatte, zu spannen. Ich sehe halt diese Kultur teilweise auch gefährdet durch die Massen, die kommen. Und dass es halt ein Interesse an der Hackerszene gibt, und ihren Veranstaltungen von Leuten, die da eigentlich nicht hingehören.
Genau, zur Entwicklung des Kongresses und wie sich die Besucherzahlen so entwickelt haben und auch mal eine kurze Beschreibung, was es dort alles so gibt. Dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal eine kurze Musik. Hallo, willkommen zurück. Also, wir sprechen jetzt noch mal ganz kurz, wie sich der Kongress entwickelt hat. Also einfach, um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, wenn wir jetzt sagen, die Anzahl der Besucher hat sich erhöht, mal ein kurzer Überblick, seit wann gibt es den Kongress noch mal ganz kurz und wie haben sich die Besucherzahlen entwickelt. Also, der erste Kongress war 1984.
Ja, da war ich aber nicht da.
Ja, okay.
Da und, war ich 12, 13.
Genau.
Aber ich wäre hingegangen, hätte ich gekonnt.
Das hat dann auch in Berlin, in Hamburg angefangen, im Eidelstädter Bürgerhaus.
Ja.
Genau.
Einfach mit dem Hintergrund, dass viele CCC-Leute aus Hamburg kamen und das war halt irgendein Laden, der greifbar war.
Genau, irgendwann ist der Kongress dann später wieder nach Berlin gewandert.
Ja, was heißt wieder, der ist dann nach Berlin. Das Witzige daran war...
94.
Ja, der Kongress hat dann dort stattgefunden in der ehemaligen SED-Parteischule. Ein wunderschönes Gebäude. Also so dieser 60er Jahre Ostschick und an nichts gespart. Marmor oder Samt und. Also wundervoll. Hat wunderbar zusammengepasst. Und ich weiß nicht, hast du aktuelle Zahlen? Das waren dann aber schon wenigstens ein paar hundert, die dort waren. Aber trotzdem kannte man sich eigentlich. Also das war... Und ich weiß jetzt.
Dann ist es irgendwann ins Berlin Congress Center
umgezogen. Also, es war am Alexanderplatz.
Am Alexanderplatz, genau.
2003, das, genau.
Ja,
da genau. Gibt es dann auch schon mal Zahlen. Also, ich muss sagen, wir haben jetzt hier nicht gerade alle Zahlen vorliegen. Aber also so 2002, da gab es dann schon so 2500 Besucher.
2500, genau. Dann war es so 3000. Dann ging es hoch. So 2008 auf 4200, das ist jetzt, was die Wikipedia sagt. Ja, und dann hat es richtig, irgendwann hat es dann richtig eingeschlagen.
2013
Also 2013 war richtig krass. Also
genau,
man muss vielleicht dazu sagen,
Große Anstieg gewesen.
Ja, aber das hatte auch damit zu tun, also das Berlin Congress Center war halt auch schon extrem voll.
Mhm.
Da war es das letzte Mal 2011, Behind Enemy Lines, der 28C3. Und dann hat man gesagt, okay, wir gehen nach Hamburg. Und dann hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Also von 3.000 auf 6.500. Weil auch, wer das CCH kennt, weiß, es ist ein Riesengebäude. Also um einiges größer als das BCC. Und da passt natürlich um einiges mehr Leute rein. Und Snowden kam ja dann noch dazwischen. Wann war Snowden? 2013,
genau.
Genau, das weiß ich noch. Also... Der 30C3 in Hamburg hatte kein Motto, weil eben alle so total fassungslos waren. Also man wusste ja schon einiges, aber dass es so krass war, wusste man da nicht. Und ich weiß noch, also der 30C3 mit 9000 Leuten, das war so extrem krass. Das ist mir schon total groß vorgekommen und Wahnsinn. Und dann im nächsten Jahr, also der 31C3 in Hamburg, waren dann 12.000 Leute. Und letztes Jahr... 32C3 waren schon 13.000 und da war es
das erste Mal begrenzt.
Genau, da war es ausverkauft.
Also in Hamburg, in Berlin war es auch vorher schon.
In Berlin war es schon ausverkauft im BCC, aber letztes Jahr war es auch in Hamburg. Also das CCH war bei den Kongressen vorher, wenn ich das richtig mich erinnere, da war noch nicht das ganze CCH genutzt und dann hat man das immer weiter vergrößert und letztes Jahr war es halt dann an dem Punkt, wo es nicht mehr größer ging und dieses Jahr ist es in dem gleichen Gebäude CCH und entsprechend natürlich war das auch schnell ausverkauft.
Genau, und deswegen hat man eben dieses Voucher-System eingeführt, weil als letztes Jahr eben mit den Tageskarten vor Ort die Tickets ausverkauft waren, hat man schon kommen sehen, aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, dass es dieses Mal im Vorverkauf schon ausverkauft sein wird. Und aktuell besteht da eben das Problem, dass dieses Kongresszentrum in Hamburg das größte ist, was es in Deutschland, weiß ich nicht, sogar Europa oder so, also zumindest in Deutschland, das größte ist.
Es gibt nicht viele Alternativen.
Ja.
Nee, es gibt kein größeres, was in der Art vergleichbar ist.
Ja, genau, weil das Ding ist, was man natürlich auch braucht für so ein Event, sind halt mehrere kleine Räume, wo man auch Sessions machen kann. Mhm. Man braucht Räume, wo große Vortragsräume, wo viele Leute reinpassen. Wo man eine große Leinwand hat, wo man ordentliche Lautsprechersysteme hat, wo man mit Videokameras das schön aufnehmen kann. Das ist jetzt ist schon viel, was da gestellt wird. Dann werden ja auch Telefonnetze aufgebaut und sonst was dort alles verlegt. Das heißt, da wird auch sehr viel Technik vom Haus verwendet.
Vielleicht machen wir jetzt gleich mal den direkten Übergang zu den Bestandteilen des Kongresses.
Genau.
Ich glaube, das bietet sich an der Stelle jetzt einfach an.
Also was ist der Kongress? Ja,
also genau, woraus besteht dieser Kongress? Wenn ich jetzt noch nie da war, wie muss ich mir das vorstellen? Also es gibt...
Ich kann mal sagen, ganz, ganz früher, also so, wo das wirklich noch vom e.V. war und auch andere Hacker-Kongresse, war es so, es gab eigentlich keine Besucher und Macher, sondern jeder war Macher. Und ein bisschen ist dieser Geist auch noch da. Jeder, der dort ist, gehört dazu. Also es gibt nicht Konsumenten und Vortragende, sondern eigentlich ist es gedacht, wir kommen zusammen, um uns auszutauschen.
Ja, wie gesagt, ein Aspekt sind ja eben diese Engel, also dass sich halt jeder wirklich freiwillig melden kann, um irgendwelche Dinge zu tun und ob das jetzt ist, Mate zu verkaufen oder die Sicherheitskontrolle zu machen, wenn ein Raum, also dass die Leute dort halt langsam reinströmen, dass sie dort halt keinen Unsinn machen, auf den Treppen sitzen.
Das sind alles Engel, also die Leute, die Karten kontrollieren, die Leute an der Garderobe. T-Shirts
verkaufen.
Genau, das ist alles...
Im Hintergrund Brötchen schmieren, was weiß
genau,
ich,
hat man auch Catering schon. Für die...
Genau. Vortragenden machen, für die Engel machen, die Leute, die die Vorträge ansagen oder mit den Vortragenden das, vorher nochmal sprechen.
Genau. Also das ist unglaublich und da ist natürlich auch immer toll, dass da so mehrere tausend, also 1000 Leute waren das, glaube ich.
Also ich glaube, es waren über 1000, ich weiß jetzt nicht, 1100
oder so. Also über 1000 freiwillige Helfer, dieses, sonst wäre so ein Event auch überhaupt gar nicht zu stimmen.
Also stemmen. Nicht für den Preis.
Genau, also es gibt Leute, die machen Live-Subtitles, es gibt Leute, die übersetzen die Vorträge simultan.
Ach ja, genau, es gibt die Audio-Engel, die die Audiospuren machen, die Video-Engel, die Video-Streams machen.
Es gibt Leute, die das wirklich professionell in Full HD live streamen. Und dann richtig auch die live das Schneiden quasi und die Mitschnitte anfertigen. Wenn man das einkaufen würde, das könnte man nicht bezahlen.
Das ist nicht nur nicht bezahlen.
Es auch wird die Technik auch
kaum,
würde man nicht.
Es würde kaum eine Firma geben, die einem das in der Qualität überhaupt bieten kann.
Ja.
Und das Absurde ist, also dass es halt Leute gibt, die sich halt irgendwie in diesem Helfen auch verlieren. Und die dann, also es gibt wirklich Leute, die sind da sehr extrem, die sind dann fast die ganze Zeit des Kongresses nur dabei, halt diese Engeltätigkeiten auszuführen.
Genau.
Also ich glaube, das ist ein besonderes Problem halt bei den Leuten, die das auf einem sehr professionellen Niveau machen. Also sage ich mir jetzt mal so, ich möchte es nicht herabwürdigen, aber Mate an der Bar verkaufen, das kann jeder fast.
Ja.
Aber jetzt irgendwie so professionell diese Videosachen machen, das kann eben nicht jeder. Und ich glaube, die Leute haben dann auch einfach das Problem, dass es nicht so viele gibt. Ja. Und die sagen dann, na gut, dann mache ich halt viele Schichten und das ist es mir einfach wert. Halt so viel zurückzugeben.
Es gibt bestimmte Engeltätigkeiten, die kann man nur nach einer Einweisung machen. Also zum Beispiel diese VOG-Leute, die brauchen eine Einweisung in die Kameras, klar. Dann gibt es halt auch, es ist erstaunlich immer wieder, auch das ganze Netzwerk, was dort aufgebaut wird. Das ist unglaublich. Also dort wird quasi Technik verwendet, die gerade so wirklich cutting edge ist. Und das sind schon Leute, die da das natürlich meist auch hauptberuflich machen, sonst würde man das gar nicht so in der Qualität anbieten können.
Also eins zu erwähnen noch als Besonderheit. Also
auch zum Beispiel, Entschuldigung, es gibt zum Beispiel auch ein CERT, also ein Incident Response Team, was wirklich aus, wo Mediziner dabei sind, aus Feuerwehrleuten, die wirklich dort...
Also wirklich professionelle sofort, Sanitäter und teilweise sogar Ärzte.
Ja, Ärzte und Sanitäter, die da wirklich im richtigen Leben das genauso sind und die dann wirklich unglaublich, also ich hatte mir einmal irgendwie am Lötkolben irgendwie oder irgendwie hatte ich mich verbrannt und dann bin ich da hingegangen und die waren da sofort mich da komplett versorgt, also das war also unglaublich
gut. Ich habe auch mal Engel gemacht, also nicht nur einmal, sehr, sehr oft. Und einmal beim Camp, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das 1997 oder 2001 war, das war auf so einer Pferdekoppel und da habe ich, weiß nicht, hunderte Meter so Graben ausgehoben, wo dann Kabel reinkam in der prallen Sonne und ich hatte einen Sonnenbrand wie noch nie. Und da haben die mich dort auch direkt vor Ort versorgt. Also ich habe das dann auch erst abends mitgekriegt, als ich mich hinlegen wollte. Und mir war davon richtig schlecht, aber das war möglich
die,
vor Ort.
Die gehen sogar auch manchmal rum und fragen halt, ob die Leute genug getrunken haben und so und ob sie sich die Hände waschen und so. Also das ist sehr nett.
Ja, und eine Besonderheit ist eben auch noch das POC, das Phone Operations Center.
Oh ja, es gibt ganz viele
Weil es gibt halt, also es ist halt Ox auch noch eine Besonderheit auf diesem Kongress, finde ich. Also man kann sein Decktelefon, also das normale Schnurlostelefon, was man zu Hause hat, kann man mit auf den Kongress nehmen und kann sich da wie eine Durchwahl registrieren. Ja. Und dann kann man halt untereinander dann mit diesem Festnetztelefon telefonieren.
Du kannst also sogar dein GSM-Telefon mitbringen und kriegst eine eigene SIM-Karte.
Die sind ja ausverkauft. Deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal extra bewerben, aber das mit den Decktelefonen, das ist halt, ich finde es im Besonderen absurd, weil dort Leute sind, die sich unglaublich tief mit Technik auskennen, die übelsten Apparaturen und modernes Zeug dabei haben.
Telefonnetz gebaut haben.
Und dann haben die halt ihr Festnetztelefon dabei und du hast diesen sinnlosen Arztpraxis-Klingelton, der dann die ganze Zeit losrennt und der übelst technisierte Nerd rennt dann mit seinem Festnetztelefon.
Aber es gibt ja auch immer einen Kidspace, wo da so ganz kleine Kinder mit Lego bauen und die haben dann meist auch so ein Decktelefon. Und werden dann von den Eltern angerufen, ich bin jetzt hier.
Was auch,
also der Kids-Space ist ansonsten ein Bereich auch, weil wir versuchen das ja ein bisschen strukturiert auch hier wiederzugeben. Also Kids-Space ist ein Bereich, also ich muss sagen, ich bin immer neidisch auf die Kinder und warte dann, bis es nachts 3 Uhr oder so ist, bis es wirklich mal leer ist und verbringe dort auch super viel Zeit.
Genau.
Also das ist ein sehr großer Bereich, wo es unglaublich viel tolles Spielzeug gibt. Also es gibt ein Bällebad und verschiedene Lego. Spielsachen. Ja, Lego. Es gibt irgendwie riesengroße Super Nintendo oder Nintendo Konsolenpads, aber eben so groß wie eine Matratze, wo man dann draufhauen kann. Es gibt Pong in verschiedenen Varianten mit dem Fuß, wo man draufhüpfen muss, wo der Balken hin soll, oder man muss den Ton hoch und runter pfeifen. Letztes Jahr fand ich auch grandios, gab es wie einen Sandkasten, wo oben drauf eine Höhenmessung war und ein Beamer, und der hat halt so wie so eine Höhenkarte live gezeichnet. Man konnte halt in dem Sandkasten dann irgendwie Berge machen oder Löcher graben. Und es hat dann live die Höhenkarten drauf projiziert.
Das war also richtig cool.
Schönes Spielzeug haben sie da, wo, glaube ich, sehr viele Erwachsene auch neidisch sind und warten, bis der Kids endlich mal von den Kindern befreit ist.
Da waren auch einige Erwachsene unterwegs.
Ich habe auch früher immer mal so 2-3 Stunden auch tagsüber oder auch 5 oder 6 dort mit dem Lego, und da war ich aber nicht der Einzige.
Solange man keine Kinder behindert hat.
Nee, ist das, glaube ich, okay. Das,
naja, was ich da lustig fand, war, am Anfang habe ich mir das angeguckt, am Tag 0, also es sind 4 Tage und Tag 0 ist einer, bevor es anfängt. Und da war ich da und da war so ganz viel Duplo irgendwie so wild auf den Boden geworfen, und dann bin ich da irgendwann mal wieder langgegangen und da waren da riesige Burgen und alles Mögliche aufgebaut. Also man hat gesehen, dass da sehr viele kreative Leute am Werk waren.
Ja, also es gibt ja auch viele, die irgendwie so ein bisschen neurotisch oder so veranlagt sind. Also es wird, glaube ich, auch fast jede Nacht, wenn auch vielleicht sogar mehrfach, das Bällebad nach Farben sortiert.
Ja.
Und auf dem Camp war sogar die Besonderheit, da hat jemand besonders genau genommen, der hat dann noch eine Mülltüte genommen und hat alle weißen Bälle daneben gestellt, weil es ist ja keine Farbe, konnte halt nicht nach Farben sortieren.
Es sind halt immer sehr viele
Besonderheiten, die man da sieht. Ansonsten würde ich jetzt gerne mal noch auf das Thema Tracks und Vorträge zu sprechen kommen. Also es gibt 4 Vortragssäle, die gleichzeitig bespielt werden.
Genau.
Es gibt den größten, da passen 3000 Leute rein. Es
Saal
gibt Saal 2, da passen 2000, ein bisschen über 2000 Leute rein. Also ich weiß jetzt nicht, ob 2000, 2300, sowas in der Größenordnung. Dann gibt es Halle G, da passen 600 bis 800 rein, glaube ich. Und dann gibt es noch Saal 6, da passen, glaube ich, so 200-300 rein, also eher ein kleinerer Saal. Und in den Sälen hat man immer Vorträge, und diese Vorträge sind nach unterschiedlichen Themenbereichen, sogenannten Tracks, zusammengefasst.
Genau.
Welche gibt es denn da?
Welche Tracks?
Ja.
Ja, also es gibt Art and Culture. Dann gibt es so einen Track, ja, der nennt sich CCC, da sind meist dann so die Willkommensveranstaltungen.
Jahresrückblick.
Jahresrückblick, genau, da gibt es dann natürlich so die einschlägigen Sachen.
Security Nightmare.
Also CCC Jahresrückblick ist sowas, oder die Fnord News Show mit Fefe oder so, das sind so die Highlights. Dann, ich weiß gar nicht, in welchem Track das eigentlich ist, auch egal. Dann gibt es Entertainment, ich glaube, das ist der sowas wie Fnord News Show. Ich glaube, das ist Entertainment.
Genau.
Ich bin mir gerade nicht sicher. Dann gibt es Ethics, Society and Politics, das ist auch immer sehr interessant. Das sind eher so
Netzpolitische
Themen, genau. Dann gibt's Hardware and Making, das ist meist so sehr Reverse Engineering oder so richtig Hardcore. Es gab da so ein richtig, gut, ich weiß gar nicht, in welchem Track der war, aber es gab so ein, das war für mich Hardcore, das gab so einen Vortrag über das Dieselgate, wo jemand wirklich so ein komplettes VW-Steuergerät Reverse Engineert hat. Also vollkommen krass. Also sowas erwartet einen da. Dann gibt es noch Science, also wirklich Wissenschaft, wo es richtig wissenschaftliche auf ganz hohem Niveau über irgendwelche ganz abgefahrene Sachen geht. Und dann gibt es noch Security als Track. Und nicht zu verachten ist aber auch, dass finde ich auch immer sehr cool jedes Jahr. Es gibt einen Podcast-Tisch, wo jeder hingehen kann und Podcasts aufnehmen kann. Die werden auch live gestreamt. Deshalb ist das auch im Programm mit verzeichnet. Dann gibt es noch das sogenannte Sendezentrum. Das ist quasi eine Bühne, wo Podcasts, ist ein bisschen lustig so für Leute, die das erste Mal sehen, aber wo quasi Podcasts vor Publikum aufgezeichnet werden und gestreamt werden. Ja, und dann gibt es noch sowas wie Self-Organized Sessions.
Also Self-Organized Sessions sind halt
selbst,
so...
Komplett selbst organisiert.
Genau, also die werden nicht gestreamt.
Parallel zum
also
Fahrplan.
Möchte ich nochmal genau dazu sagen, also die Vorträge werden gestreamt, alles andere, was dort geschieht, bleibt auch dort.
Und ist auch manchmal ganz gut.
Ja, also deswegen, also bei mir ist auch so, dass ich dann auch gelernt habe, nach dem ersten Mal, nee, ich gehe nicht in die Vorträge, die kann ich mir danach anschauen, dann gehe ich lieber in die Self-Organized Sessions, wo ich mir alles Mögliche angucken kann. Also ja. Das sind Workshops, das sind Diskussionsrunden, das sind auch andere Vorträge, die es nicht ins Programm geschafft haben.
Ja.
Wenn man da mal durchschaut, ist es wirklich, also das von Whisky-Verkostung und Sojabohnen trocknen über wirklich unglaubliche Fachthemen, alles. Die super spannend sind.
Es gibt sogar, das habe ich letztes Jahr im Wiki entdeckt, es gibt sogar so Stammtische, die sich dann nach dem Kongress noch in irgendwelchen Kneipen in Hamburg treffen, ja. Wo man auch nochmal ganz interessante Gespräche haben kann. Also da muss man einfach ein bisschen in dem Kongress, also wenn man jetzt beim Kongress dabei sein kann, im Kongress-Wiki schauen, da kann man das alles, die Informationen dazu finden.
Und pro Tipp vorher eine Kopie ziehen, weil manchmal das Wiki versagt.
Ja, nicht nur manchmal, also wir hatten
also,
es leider.
Ja, also vorher eine lokale Kopie ziehen.
Das war auch dann bei der Chaos-Partinnen-Assembly in den letzten Jahren immer so, es hingen immer irgendwelche handgeschriebenen Zettel mit IP-Adressen von Meros irgendwie rum. Weil die natürlich auch nicht öffentlich waren, die auch hoffentlich keiner fotografiert hat dann, weil wir hatten da ganz große DDoS-Attacken auf die, auf das Wiki und da muss man natürlich irgendwie, gab es dann lokale Kopien, die dann, genau. Also am besten alles ausdrucken.
Ja,
genau,
was das ist am sichersten.
Auch noch so, nicht so die ganz offiziellen Vorträge sind die Lightning Talks, also
ja,
wo man so spontan
genau.
einen Kurzvortrag zu einem Thema machen kann, was
genau.
seiner Meinung nach wichtig ist, dass es auch mal gehört wird. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen.
Also Kurzvortrag heißt in dem Fall 5 Minuten und...
5 bis 10 Minuten.
Ja. Und da geht es wirklich darum, einfach mal ein Thema ganz kurz ansprechen und anderen Leuten einfach ein paar Ideen in den Kopf bringen, ohne dass man das jetzt vielleicht in der Tiefe ausbreitet.
Genau, Tag 2 und Tag 3 in Saal G.
Ja.
Und Tag 4, ja.
So, dann gibt es noch das Hack Center. Was ist das?
Das ist dort, wo es immer so komisch riecht.
Gut, also in den Hack-Centern gibt es auf jeden Fall Assemblies und ja, wollt ihr das mal kurz definieren, ihr könnt es glaube ich besser, was ist denn ein Assembly?
Also vielleicht mal ganz, die Hack-Center, früher war es einfach so, da war ein Internetanschluss zu Hause nicht unbedingt üblich und da hatte man halt ein Netzwerk, wo ein Internet rausfiel und so kam das halt und vor allen Dingen, das war mein anonymes Internet und es wurde einfach bei solchen Veranstaltungen immer einen Haufen Technik mitgebracht, teilweise Server, teilweise ganze Racks. Und wie das so in den letzten Jahren ist, dass Leute mit Notebook kamen, das war früher eher die Ausnahme. Die Leute kamen wirklich mit Desktop-PCs. Und das hat man halt ins Hacksender gestellt. Und da sind dann teilweise auch ziemlich coole Sachen bei rausgekommen, was Leute dort gemacht haben. Es gab auch immer den Sport, irgendwelche Webseiten zu defacen, also üblicherweise von komischen Parteien. Es gab zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht wann das war, da wurde die Webseite der Berliner Polizei zum Portal für die Berliner Rotlichtszene umgebaut. Da waren die auch nicht so happy. Also so solche Dinge sind dann passiert. Also da wird auch eine gehörige Menge Unsinn gemacht. Manchmal lustig, manchmal sehr lustig, manchmal weniger lustig. Kommt halt immer so drauf an. Ich fand das mit dem Portal sehr lustig. Die Polizei, die dann dort vor Ort war, fand das eher nicht so.
Ja, also manchmal kommt es auch vor, dass dann da Leute aufkreuzen, aber ja. Nee, also es ist, also das Hackcenter, ich fand das lustig, wir waren ganz am Anfang mit der Chaos Partinnen Assembly auch im Hackcenter und neben uns meinte dann jemand so eine riesige Sun Spark, also so ein riesige Rec-Hardware FTP, also er hat so einen riesigen FTP-Server aufgebaut und hat den irgendwie mit, weiß ich nicht, mehreren 10 Gigabit-Karten dort angeschlossen ans Kongressnetz. Und wir hörten den halt immer, weil das war unglaublich laute, also es ist halt Rechenzentrum-Hardware und das war halt unglaublich laut und hat uns immer so warme Luft drüber gepustet. Das war schon sehr lustig. Ja. Also im Hackcenter, da stehen manchmal auch wirklich, da steht halt Rechenzentrum-Equipment rum. Obwohl es jetzt auch eine richtige Co-Location gibt,
genau.
Wo also man das Server halt einstellen kann.
Auch was die, also mit dem Kongress Center vielleicht auch mal so als Hintergrund, wenn 15.000 oder 10.000 Leute mit ihrem Notebook kommen, das sind auch Energiemengen, die da durchkommen, auch wenn es nur Notebooks sind. Aber früher sind dann Leute halt wirklich mit einem Desktop-PC und einem Röhrenmonitor gekommen. Und manche haben ihr Rack mitgebracht. Das sind dann halt doch wirklich mal schnell hunderte Kilowatt durch die Leitung. Ja, das muss man erstmal.
Drehstromanschlüsse.
Genau, da muss man, das muss man erstmal abfangen. Und viele Leute waren halt früher oft nur in der Lage, zu solchen Events auch mal solche Hardware zu sehen und damit zu spielen. Also der Kongress war immer auch ein Zugang zu Technik, die man eben so nicht zu Hause hatte.
Ja.
Was sind denn nun Assemblies?
Ja, eine Assembly ist sowas wie zum Beispiel diese Chaos-Party in der Assembly. Das ist am Ende ein Tisch oder mehrere Tische, wo ein Gigabit-Ethernet-Switch draufsteht, wo man quasi Kabel-Ethernet bekommt, also gutes, stabiles Netz, nicht aufs WLAN angewiesen ist, dann liegen da, weiß ich nicht, ganz viele Verteilersteckdosen rum, wo man sein Zeug anschließen kann. Wir hatten an der Chaos Paten Assembly auch immer noch so ein paar Lötstationen oder halt ein privates Bällebad und weiß ich nicht was alles. Also einfach so ein paar Sachen, die man halt, wo sich Leute hinsetzen können da löten. Es gibt noch eine Hardware-Hacking-Area auch, aber Assemblies sind, zum Beispiel der Chaos Computer Club Dresden hat auch eine Assembly. Das sind einfach so
Interessensgruppen.
Feste Anlaufpunkte,
Anlaufpunkte,
wo ich die Leute finde. Dann
genau,
immer.
Also da gibt es dann, es gibt einen Plan vom CCH, da kann ich dann gucken, aha, die Assembly ist da und da. Und dann gab es sogar letztes Jahr so eine coole Navigator-App, da hast du dann eingegeben, du möchtest gerne vom Eingang zu der Assembly. Und dann hat er dir angezeigt, ja, du musst da die Rolltreppe hoch und dann da rechts abbiegen und so. Also es ist halt auch ganz gut, um zu sagen, ja, wir treffen uns da an der Assembly, dann weiß jeder, aha, wir treffen uns da, weil das Kongresszentrum ist sehr groß.
Ja, und bei den Assemblies sind halt auch immer Sachen aufgebaut, so, also sag ich jetzt mal, von diesen Interessengruppen, die es halt da gibt, die präsentieren natürlich auch immer irgendwelche Highlights. Also ich bin zum Beispiel letztes Jahr beim Neurohacking hängen geblieben, wo man sich irgendwelche Dinger auf den Kopf ziehen konnte, die dann Gehirnströme gemessen haben und damit konnte man irgendwie einen Ball auf dem Monitor kontrollieren oder es gibt dort Leute, die eine Stickmaschine haben, da kann man sich einen Pony auf sein T-Shirt live sticken lassen oder
Cocktailbots
und
das ist aber nicht nur, dass Sachen präsentiert werden, also ich werde jetzt wahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen bei der BSD-Assembly mitmachen. Dort geht es nicht nur darum, dass man sagt, hier, wir stellen BSDs vor, sondern da werden auch teilweise Probleme gelöst. Zum Beispiel, ich habe den und den Bug entdeckt. Ach, lassen uns fixen. Dann sitzen da drei, vier Leute da und machen dann auch was. Also da geht es nicht nur darum, sich nach außen darzustellen, sondern auch, man sieht sich einmal im Jahr, macht dort irgendwas. Und also diese Assemblies sind Treffpunkte, Sammelpunkte nach innen wie nach außen.
Ja, ich hatte das auch schon. Die lustige Story war, dass ich da irgendwie mit meinem Patenkind saß mal da irgendwie an der Assembly und dann meinte ich so, naja, hier und Jabber-Server und so, ja, und ich habe da irgendwas im Rechenzentrum stehen. Naja, klar, hier habe ich irgendwie gestern erst gemacht, ja, und dann haben wir halt da gesessen und haben halt da den Jabber-Server installiert und konfiguriert und noch SSL irgendwie reingehangen. Und das, ja, dann hatte ich halt irgendwie dann da einen fertigen Jabber-Server dann aufgesetzt. Und sowas passiert dann halt, ne, weil die Leute irgendwie sagen, ja, hier habe ich doch gerade erst gemacht, mach das mal so und so. Dann sitzt man halt da zusammen und macht das dann und dann, also ich schaffe da immer unglaublich viel in diesen 4 Tagen, wo ich sonst im Jahr auch gar nicht zukomme.
Ja, also es ist wirklich teilweise schwer zu beschreiben, wie dieser Kongress dort abläuft. Das werden wir jetzt auch gar nicht alles erwähnen. Es gibt noch Capture the Flags und es gibt noch eine Lounge, die immer künstlerisch wirklich
jede
wunderbar
Menge Kunst,
gestaltet ist.
Gute Musik,
einfach toll. Und wie gesagt, ist ganz schwer zusammenzufassen. Also wenn ihr die Chance habt, schaut es euch wenigstens einmal in eurem Leben an.
Ja.
Ansonsten natürlich die Empfehlung, das halt zu streamen und diese Congress Everywhere-Angebote zu nutzen.
Ja.
Und wir verabschieden uns jetzt hier auch mit der Sendung. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Überblick geben. Und dann sage ich mal, macht's gut.
Tschüss. Tschüss und kommt unbedingt vorbei. We'll be right back.